Wenn ich zum Beispiel lebenslang versorgt bin als Lehrer, als Beamter, als Politiker, wenn ich kein ökonomisches Risiko trage, ich gewöhne mich ja an diese Wahrnehmung meiner Realität. Und ich glaube schon, dass das Einfluss darauf hat, wie ich dann auch Entscheidungen für andere Menschen treffe, weil ich mich vielleicht gar nicht mehr so in die Leute reinversetzen kann.
Markus, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Leader Talk.
Ja, guten Morgen, ich freue mich.
Es ist total faszinierend, wenn man einfach anhand deiner Bücher deine Kompetenzfelder versucht abzustecken. Das hat mich richtig beeindruckt, ja, vom Burnout zu Beraterdämmerung. Und dann, was mich wirklich, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin, mit dem Musterwechsel für die deutsche Wirtschaft. Und da als Berater ich mich natürlich bei der Beraterdämmerung auch angesprochen gefühlt hatte, dachte ich mir, ich checke das und stresse unsere eigene Positionierung gegen deine Gedanken, die ich übrigens sehr, sehr gut fand. Und was mir aufgefallen ist, vielleicht weil wir auch häufig so in radikalen Transformationen unterwegs sind, wo es einfach darauf ankommt, besondere Situationsexpertise reinzubringen oder weil unser Prinzip, dass der Berater dafür bezahlt wird, dass er wieder geht, greift, fühlte ich mich da nicht so richtig angesprochen. Aber nichtsdestotrotz, wie kamst du dazu, diesen Ansatz aufzugreifen, Beraterdämmerung? Ich fand das klasse.
Also ich war ja selber jahrelang so als freier Berater teilweise unterwegs, so angekoppelt an Unternehmensberatungen. Und ich habe mich immer gefragt, was muss passieren, dass eine Beratung im klassischen Sinne jetzt Erfolg hat gleichzeitig bin ich dann als Coach immer wieder in Unternehmen hineingekommen, wo Berater da waren und ich habe immer oder ganz oft dieses Echo bekommen, sogar wenn die Berater gute Arbeit gemacht haben, irgendwie konnte das nicht richtig andocken. Also da hat man dann ein Konzept gemacht oder dann sind sie wieder rausgegangen und so weiter. Und ich habe mich dann gefragt, was muss eigentlich passieren, damit Beratung funktioniert? Und deswegen habe ich dann auch diesen Ansatz erfunden des Organisationscoachings, weil ein System, und jetzt wird es so ein bisschen theoretisch, ein System, eine Organisation ist ein System und es lässt sich praktisch nicht von außen verändern. Also es lässt sich vielleicht von außen irritieren oder inspirieren oder erschüttern sogar, aber es lässt sich nicht verändern. Es absorbiert sozusagen diese Veränderungsimpulse. So, und dann habe ich mir überlegt, was könnte eine Idee sein, wie man Beratung weiterentwickelt, also so Beyond Consulting. Deswegen sage ich zu Unternehmen immer, ich mache ihnen ein Denkangebot, aber ich kann sie nicht verändern. Ich kann das tollste Konzept schreiben, aber das wird nichts, wenn sie jetzt als System nicht zum, Achtung, Musterwechsel bereit sind. Und von daher sollte dieses Buch gar kein Berater-Bashing jetzt sein. Ne?
Also fühlt es sich nicht so an.
Sondern ich habe tatsächlich mir überlegt, wie könnte man denn diese Beratung weiterentwickeln?
Und was ist der Kern, dass es für uns zum Beispiel, wir sind ja große Anhänger der systemischen Ansätze. Ja? Das heißt, wir sagen, um etwas zu verändern, einen Musterwechsel herbeizuführen, musst du auch die Systeme dahinter verändern. Zum Beispiel, wir schließen keine Verträge, die länger als 3 Monate laufen. Weil wir sagen, der Berater muss sich immer wieder neu verdienen. Ja. Oder wir werden nicht nach Umsatz gesteuert, sondern die einzige Steuerungsgröße ist die Weiterempfehlungsrate und die Leute werden auch nicht danach bezahlt nach Umsatz. Das bedeutet, wir versuchen ein paar Prinzipien zu verankern, die dazu verleiten, dass die Leute einfach anders denken und anders handeln, ja, und nicht gegen den Mehrwert des Kunden und für eigenen Umsatz, sondern wirklich eine andere Zielgröße vor Augen haben. Zum Beispiel bei unseren Lenkungsausschüssen präsentiert immer der Mitarbeiter oder die Führungskraft, nie der Berater, weil ist nicht dafür da, im Unternehmen fest installiert zu sein, sondern dafür da, um zu gehen, ja, und etwas zu hinterlassen, was funktioniert, wenn er danach weg ist, ja.
Genau. Also du bist eigentlich wie so ein Satellit, der am Planeten vorbeifliegt, ja. Du hast zwar ein bisschen Einfluss auf dessen Schwerkraft, aber du veränderst den Planeten nicht, sondern der Planet kommt so ein bisschen ins Schwingen, ja. Und dann bist du als Berater, beziehungsweise als Satellit, bist du dann auch mal wieder weg, ne? Also sowas finde ich wirklich gute Ansätze.
Okay, weil was ich jetzt von Reinhard Sprenger noch mitgenommen habe, die Führung hat immer einen Störungsauftrag, mhm, ja, für das System. Das, ja. Ich fand das als Philosophie sehr interessant. Ja.
Es ist ja so, dass eine Organisation als System, ein System neigt immer dazu, sich zu stabilisieren und stabile Muster,
Homöostase.
Genau, ja, absolut, genau. Stabile Muster abzubilden, einzugehen. So. Jetzt musst du dir überlegen, wenn du ein System verändern willst, also entweder da kommt jetzt ein Berater und gibt Impulse oder eben Führungskraft, ne? Also die Kompetenz, die Metakompetenz der Führungskraft ist es ja, das eigene System so zu irritieren, dass es konstruktiv bleibt, aber gleichzeitig veränderungsfähig. Ne? Also deswegen ist es ja auch, das sind immer diese ganzen Diskussionen, Führungskraft, die soll ein Vorbild sein, sie soll visionsmäßig sein, sie soll konfliktfähig sein. Im Grunde ist es alles diese Metakompetenz.
So 17 Metakompetenzen muss eine Führungskraft erfüllen, mindestens, ja.
Ja, ja, genau. Und gut aussehen soll sie auch noch. Und ja.
Charismatisch muss auch sein.
Charismatisch, ganz wichtig. Und im Grunde sind diese ganzen Appelle letztendlich münden die meiner Meinung nach in dieser einen Kompetenz. Eine Führungskraft muss das System, das sie beeinflusst, veränderungsfähig halten, aber gleichzeitig konstruktiv. Das ist dieser permanente Schwingungszustand, ne, so quantenphysikmäßig.
Kreative Reibung.
Ja. Also Heisenbergsche Unschärferelation, also ein Teilchen kann gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten sein. Also eine Führungskraft muss auch immer beide Dinge im Kopf haben, muss eines Teils das System zwar versuchen zu stabilisieren, durch Management und Entscheidungen und blablabla. Aber auf der anderen Seite muss es das System veränderungsfähig halten und immer gewissermaßen konstruktiv irritieren.
Aber bei dieser gesamten Debatte um New Work und Co., ich meine, du bist, glaube ich, einer der Pioniere gewesen, der sich damit wirklich auseinandergesetzt hat und auch das in Einklang, das ursprüngliche Konzept in Einklang mit der Wirtschaft, mhm, gebracht. Aber Bergmann, glaube ich, ging gar nicht davon aus, dass das alles für die Wirtschaft erfunden sein sollte, mhm, sondern das war jetzt auch leicht sozial angehaucht, hatte ich das Gefühl, wenn man das ein bisschen reinschaut. Wie ist deine Einschätzung? Was ist zum Beispiel die wesentliche Aufgabe der Führung?
Die wesentliche Aufgabe der Führung? Mhm. Die eine Aufgabe habe ich ja gerade, genau, schon erklärt, dieses Pendeln. Die andere Aufgabe, wenn wir jetzt mal aufs Thema New Work schauen, ist es eigentlich, diese fünf New Work Prinzipien zu verwirklichen. Also, mhm, was bedeutet das? Ich habe ja 2019 in der New Work Charta diese fünf New Work Prinzipien vorgestellt. Das ist Freiheit, das ist Selbstverantwortung, das ist sinnvolle Arbeit, das ist Entwicklung und es ist soziale Verantwortung. Mhm. Das bedeutet, eine Führungskraft, wenn es um New Work geht, sollte immer die Fragen im Kopf haben, wie kann ich denn die Freiheitsgrade zum Beispiel meines Mitarbeiters konstruktiv vergrößern? Ja, immer diese Frage, ich habe ja selber als Führungskraft jetzt so viel zu tun, wie kann ich denn jetzt delegieren etc.? Ich würde das Ganze ein bisschen erweitern, würde fragen, wie kann ich denn jetzt tatsächlich die Freiheitsgrade konstruktiv erweitern? Die zweite Frage ist, wie kann ich in meinem System, das ich beeinflusse, die Selbstverantwortung fördern? Wir sehen zum Beispiel viele agile Beispiele, die nicht so toll laufen, ich nenne es jetzt mal so, weil man zwar den Prozess versucht zu implantieren, aber vom Mentalen her die Selbstverantwortung gar nicht so wahrnimmt im System. Also dass meinetwegen eine Scrum-Truppe oder ein agiles Team, der zwar jetzt den Beipackzettel hat, wie sie Agilität leben soll, nach Buch, mhm, aber im Grunde gar nicht diese Selbstverantwortung im Kopf sich genügend damit auseinandergesetzt hat. Dann als drittes die Frage, wie kann ich sinnvolle Arbeit erweitern? Also weg von den Bullshit-Jobs hin zu den wirklich sinnvollen Aufgaben.
Was sind Bullshit-Jobs?
Bitte?
Was sind die Bullshit-Jobs?
Bullshit-Jobs sind Jobs, die erstens nicht sinnvoll sind für mich, zweitens nicht wirksam für die Gesamtwertschöpfung und drittens, und das ist jetzt ein bisschen, klingt ein bisschen philosophisch, die keine Würde haben. Also ich sage mal so, zu einem Nicht-Bullshit-Job gehört meiner Meinung nach auch, dass er zum Beispiel fair bezahlt wird. Ja. Jetzt macht zum Beispiel Pflege ist kein Bullshit-Job. Aber wenn ich sage, sie ist sehr sinnvoll, sie ist sehr wirksam, aber ich hätte gerne auch, dass die Pflege etwas mehr Würde bekommt, indem man diese Leute respektvoll behandelt und indem man sie anständig bezahlt.
So. Das heißt, nicht nur applaudiert in der Covid-Phase, sondern tatsächlich auch würdig bezahlt. Ja.
Das gehört dazu. Und da sind wir wieder beim Thema New Work, denn ich bleibe jetzt bei diesem konkreten Beispiel. Viele Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser etc. sind ja inzwischen privat finanziert. Und da wird halt natürlich auch in gewissem Umfang Geld rausgezogen. Und New Work würde jetzt die Frage stellen, was machen wir denn mit dem Gewinn? Gibt es ein zu viel an Gewinn? Ja? Oder müssen wir uns vielleicht sogar eine neue Rechtsform ausdenken, wie eine gemeinnützige GmbH, die dann ein anderes Verhältnis entwickelt zum Thema Gewinn und zum Thema Reinvestition? Also das sind tatsächlich schon so ein bisschen die größeren Fragen, die New Work auch stellen will.
Aber wenn ich jetzt New Work Debatten bei LinkedIn anschaue, die sind ja für mich fast schon ideologisch geführt und nicht mehr rational. Was ist zum Beispiel das Thema Purpose? Das ist ja, was bei New Work ganz oben häufig steht, sehr nebulös ist und für mich inzwischen sowas von, sagen wir, generisch. Das, was man dann die Frage stellt, geht es um eine Kirche und eine Non-Profit-Organisation oder tatsächlich um einen Automobilkonzern? Ja. Wo siehst du da die Differenzen?
Also ich muss zunächst mal feststellen, dass Organisationen, die einen offensichtlichen Zweck erfüllen, keine Purpose-Initiativen entwickeln. Feuerwehr, Schule, Medizin, Polizei, also alle Berufszweige, die offensichtlich einen Zweck erfüllen, die sparen sich diese Purpose-Initiativen. Was heißt das im Umkehrschluss? Ein Unternehmen, sagen wir es mal Mercedes oder Schraubenhersteller oder keine Ahnung, die versuchen jetzt praktisch mit diesem Purpose eine Geschichte zu entwickeln. Wer sind wir? Was tun wir? Um sozusagen die Mitarbeiter dann zum Teil dieser Geschichte zu machen. Es ist so eine Art Identifikationsangebot an die Mitarbeiter. Also eine neben Gehalt, Verantwortung, schöne Kollegen, was auch immer, ist es sozusagen ein weiteres Angebot von Unternehmen an die Mitarbeiter. Guck mal, daran kannst du andocken. Das ist eine Art von Identifikation oder eine Art von Reward, die wir dir bieten. Ich glaube auch, und das ist Teil 2, warum Unternehmen das entwickeln. Teil 2 ist, dass wir Menschen haben einen Hang zur Transzendenz. Wir möchten Teil sein von etwas Größerem. Früher haben das die Kirchen erledigt. Also da ging man in die Kirche und man war in unseren Breiten war man Christ, ja, evangelisch, katholisch, egal. Dann gab es noch ein paar Buddhisten etc. So, aber dieses
Zugehörigkeitsgefühl zu was Größerem sozusagen.
Ja. Genau. Aber dieses religiöse Angebot hat sich jetzt in Deutschland durch diesen Glaubwürdigkeitsverlust ein bisschen erledigt. Aber die Menschen möchten mit ihrem Zugehörigkeitsgefühl irgendwo hin. So, und jetzt kommt die Wirtschaft und macht ihnen ein Angebot, du kannst Teil unserer Gruppe sein. Ja, du kommst unter unser Kirchendach des Purpose, um das mal ein bisschen provokant auszudrücken.
Wir nehmen dich in unsere Sekte auf, ja, sozusagen.
Ja, Sekte ist ein bisschen zu hart, finde ich.
Ja, ich weiß.
Aber es gibt ja,
sehr viele Parallelen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Also in Amerika, die sind ja noch viel härter drauf. Ne? Also die entwickeln ja teilweise Firmenhymnen und morgens stehst du da und singst die Firmenhymne. Also da ist es natürlich schon krasser. Aber wir in Deutschland, wir sind eher so ein bisschen laid back, ach komm, ein bisschen rationaler. Aber auch wir haben dieses Bedürfnis, irgendwo zuzugehören. Und Als Nebenbemerkung noch, neben diesen ganzen Purpose-Initiativen, alles, was wir gerade so sehen in der gesellschaftlichen Diskussion, dieses Phänomen oder dieses Schlagwort von Wokeness, Cancel Culture, Gender-Debatte, all das sind ja Gruppendiskussionen. Zu welcher Gruppe gehöre ich? Wie identifiziere ich mich? Im Grunde ist die Purpose-Diskussion die gleiche Diskussion, aber im wirtschaftlichen Sektor.
Okay. Das ist aber ganz, ganz schwierig, glaube ich, zu unterscheiden, weil bei Wokeness und Co. geht es um Ideologien. Aber eine Ideologie eines Unternehmens ist eigentlich nicht Ideologie der Wokeness oder des höheren Zweckes, sondern einfach einen Mehrwert für den Kunden zu erzeugen.
Ja, was beide Phänomene verbindet, ist die Gruppenkonzentration. Also es geht nicht um die Entwicklung eines Menschen, also keine individuelle Entwicklung, keine Selbstentwicklung. Es geht um die Betrachtung und Entwicklung einer Gruppe. Ja. Mhm. Wir machen jetzt den Mercedes-Benz Purpose und 60.000 Leute können sich oder sollen sich mit diesem Purpose identifizieren als Gruppe.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das verbindende Element sozusagen, ja.
Richtig, ja. Natürlich ist das eine politisch und das andere ist wirtschaftlich, aber von der Dynamik her und vom Zielpunkt her, worum es geht, gibt es wirklich Parallelen.
Okay. Das ist, ich meine, ich habe ja ein paar Postings von dir verfolgt, auch wo du jetzt die Ideologien und Blindheit für die rationalen Argumente aus einem anderen Lager. Das wird ja von Gutmenschen, hast du das, glaube ich, aufgegriffen, fand ich sehr faszinierend. Und ich beobachte das mit großem Interesse, wie sofort so eine Spaltung bei Kommentaren erfolgt, ja, in zwei Lager. Ja. Menschen, die sich besonders angegriffen fühlen und Leute, die sagen sofort, ja, genau das empfinden wir auch. Hast du auch das Gefühl, dass es zurzeit eine sehr, sehr starke Spaltung stattfindet, wo man auch sehr emotional reagiert? Also ich habe noch eine gewisse Distanz. Es gibt ja so diesen sehr, sehr guten Diskursart, wo in den USA, wo die Politiker den Standpunkt der gegnerischen Partei vertreten müssen. Sozusagen Gegenteil von dem, was sie selbst vertreten, um einfach sich besser empathischer hineinzuversetzen. Ja. Ich habe das Gefühl, so eine Methode würde bei diesen Kommentaren nicht funktionieren.
Ja. Interessanter Punkt, den du sagst, weil gerade in den USA ist es ja momentan besonders schlimm politisch. Also die Demokraten, die Republikaner, die haben ja fast schon zwei getrennte Wirklichkeiten, über die sie sprechen. Aber zurück nach Deutschland. Ja, ich sehe das auch. Wir diskutieren nicht nur emotionaler, das wäre ja okay, aber wir entwickeln immer mehr eine, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Also es gibt ganz wenige Stellen, an denen man noch neutrale Argumente austauschen kann oder an denen es wirklich teilweise noch ums Argument geht. Und meiner Meinung nach hat es unter anderem zu tun mit dem Charakter von Social Media, auf dem diese Debatten laufen. Also Social Media belohnt ja emotionale Postings, emotionalisierte Debatten. Das wird dem Algorithmus nach oben gespült. Egal, ob du jetzt LinkedIn hast oder Twitter oder Facebook, ja, ist völlig egal.
Fällt auf, ja.
Genau. Also alle, die wir das machen, alle, die wir emotional diskutieren, sind eigentlich nur nützliche Idioten für die Algorithmen der Social-Media-Maschinen, die dahinter stecken. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich sehe das auch schon. Und es wird nicht nur durch Social Media befördert, sondern auch durch das, was ich gerade gesagt habe, dass sich die Menschen immer mehr ihre Identität, also sie bestimmen immer mehr ihre Identität nicht nur durch ihre persönliche Entwicklung, sondern auch durch das Labeling von Gruppen, zu denen sie gehören. Und wenn ich jetzt etwas gegen eine Gruppe sage, dann trifft es die ja ganz persönlich. So, und jetzt dieses Getroffene sein, dieses persönliche Getroffensein, jetzt kombinieren wir das mit einer emotionalen Debatte und dann haust du halt erstmal drauf, anstatt einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich überlege jetzt mal, was spricht dafür, was dagegen, und dann reden wir mal drüber.
Kann es sein, Markus, dass du bist ja auch Psychologe, aus der psychologischen Perspektive in einer immer komplexer werdende Welt, die Menschen nach einfachen, unterkomplexen Lösungen suchen. Und Ideologie bietet ja so eine Lösung. Religion hat das auch geboten früher, weil das alles in Schwarz und Weiß und in sehr einfache Verhältnisse hineinpresst. Bei Wokeness ist es auch so. Ja? Ich meine, man kann mit einer moralischen Keule alles erklären und sagen, da ist es klare Verhältnisse. Entweder bist du gut oder ja, du bist einfach schlecht. Ist das auch vielleicht ein Phänomen, was das erklären lässt?
Also ich fange mal mit einem anderen Punkt an aus der Psychologie. Mhm. Also unser emotionales Hirn reagiert schneller als unser rationales Hirn. Das heißt, wir haben normalerweise sowieso damit zu kämpfen, dass wir möglicherweise impulsiver sind, als wir das wollen. Und jetzt, wenn du da noch diese psychologische Konditionierung von Social Media drauflegst, die ja belohnt, wenn wir emotional sind, das heißt, wenn wir emotional werden, wenn wir beleidigen, wenn wir ranten, wenn wir uns empören, dann kriegen wir Likes, dann kriegen wir Klicks, dann merken wir auch, wir werden wahrgenommen. Und das ist eine der stärksten Motivationen für Menschen überhaupt, wenn wir wahrgenommen werden. Na, also das ist, wenn du ganz kleine Kinder hast, also die geboren werden, als erstes entwickelt das Baby das Bewusstsein, ich bin. Also ich bin überhaupt irgendwas. Ja? Mhm. Und als nächstes kommt das Bewusstsein, ich bin nicht du. Ich bin nicht du. Aber ich bin abhängig von dir. Also kein Baby würde überleben, wenn die Mutter sich und der Papa sich nicht drum kümmern würde.
Ja klar, so, Ohnmachtsgefühl sozusagen.
Die Ohnmacht, ganz genau, ja. Die Ohnmacht. Das heißt, ich bin nicht du, ich brauche dich aber. Das heißt, ich muss von dir wahrgenommen werden. Also schon evolutionär, biologisch, wir haben einen unfassbar starken Drang, wahrgenommen zu werden. Und jetzt nutzt Social Media dieses evolutionäre Bedürfnis und steuert es aber und verstärkt es und konditioniert uns darauf tatsächlich, also rationales Argument, du Freund, da wirst du nicht wahrgenommen. Also so ein differenzierter Post, den interessiert eigentlich keine Sau, sondern du musst ranten, du musst haten, du musst was auch immer machen. Und dann wirst du wahrgenommen.
Also das selbst verstärken sozusagen, ja.
Richtig, ja, ja.
Okay, super also, spannend. Was?
Mhm. Letzte Bemerkung, deswegen habe ich alle meine Social-Media-Accounts gekündigt, bis auf LinkedIn. Bin nicht bei Facebook, ich bin nicht bei Twitter, ich bin nicht bei Xing, ich bin nicht bei Instagram, ich bin wirklich nur noch bei LinkedIn und da versuche ich tatsächlich jetzt auch mich in der Debatte ein bisschen einzuschalten, ja.
Bei Twitter ist, glaube ich, dafür bekannt, durch diese Anonymität und diese kurze Botschaften, die sozusagen zuspitzen, die dazu führen, dass man das noch mehr an Emotionen erzeugt, vor allem negative Art. Das ist
richtig, ja.
Okay, was mir zuletzt aufgefallen ist, ich habe mit Freunden darüber gesprochen, ich mache ja auch bei LinkedIn immer wieder Beiträge und einige Beiträge, die emotional aufgeladen sind mit einem Bild, werden so stark belohnt von LinkedIn. Und wenn man jetzt sich mit einem Beitrag beschäftigt und dann so mehrere Stunden investiert und das findet kaum Beachtung, obwohl inhaltlich das deutlich spannend ist. Das heißt, da ich das für mich mache, ist das für mich kein Thema. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die sagen, wieso soll ich jetzt 3 Stunden in einen Beitrag investieren, wenn mit einem Bild und ein bisschen Emotionen 5-fach an Aufmerksamkeit bekomme?
Ja, das ganz genau. Also das ist einfach so. Egal, ob du Twitter anschaust oder LinkedIn oder irgendwas anderes, Bilder wirken direkt auf unser emotionales Gehirn. Die werden, glaube ich, bei LinkedIn 3-mal häufiger geklickt als Beiträge ohne Bild. Ja, und man kann als Einzelner nur sich überlegen, was möchte ich denn erreichen? Was ist denn meine Strategie? Bin ich jetzt ganz wild auf Klicks und Likes und Netzwerk und wie was auch immer? Oder möchte ich meine Position als Experte stärken und investiere 3 Stunden in einen Post und bin dann auch stolz auf das, was ich hier gemacht habe? Mhm. Ja, und das am besten ist, wenn man das dann für sich durchhält, weil man braucht für sich selbst tatsächlich auch so eine Art Selbstwirksamkeit, dass man sich überlegt, was möchte ich, was tue ich und das ziehe ich dann durch.
Und man das darf man nicht das anhand der Likes messen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der Selbstwirksamkeit. Weil was für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig war bei dem Beginn mit den Beiträgen. Ich wollte einfach durch Recherchieren und dann darüber schreiben, mehr lernen. Und ich merke wirklich den Unterschied zwischen nur gelesen zu haben und dann auch darüber geschrieben zu haben. Das ist wirklich Welten. Das heißt, ich hatte jetzt, ich schreibe seit 9 Monaten ungefähr, also alle 2 Wochen einen Newsletter und meine Wissenstiefe hat sich unglaublich vergrößert. Das war total faszinierend für mich, was für eine Wirkung das hat.
Das ist auch ein bisschen immer meine Grundmotivation, wenn ich ein Buch schreibe. Also wenn ich ein Buch, wenn ich ein Thema wirklich tief verstehen will, dann schreibe ich ein Buch drüber. Ja, weil das zwingt dich mit Quellen zu beschäftigen, Quellen abzuwägen, Gedanken wirklich tief weiter zu verfolgen und dann aber auch noch deine eigenen Erkenntnisse zu addieren, um etwas Neues zu schaffen. Und das ist für mich das Faszinierende. Na, das deswegen schreibe ich auch immer wieder zu unterschiedlichen Themen.
Aber das ist das, Markus, was wirklich faszinierend wirksam ist. Ja, das heißt, in der Wissensbreite und Wissenstiefe gewinnt man unglaublich stark. Ja, das heißt, ja, deswegen auch, ich habe dein letztes Buch auch gelesen, das Musterwechsel. Ich fand das richtig spannend, auch einfach zugänglich geschrieben. Ich weiß nicht, wie die Reaktionen auf das Buch waren, weil du mit ein paar Themen spielst, die sozusagen sehr, sehr unbequem sind. Ja. Aber ich fand auch dein Beispiel für einen Musterwechsel im Sport mit dem Sprungdach super klar, wo du das illustriert hast, was wir brauchen. Kannst du das kurz erläutern, dieses Beispiel aus dem Sprungsport?
Ja. Ich habe den Dick Fosbury, den Hochspringer hergenommen. Der hatte ja in den 60er Jahren hatte der die Idee, also nicht einfach wie alle anderen mit dem Bein voraus über die Hochsprunglatte zu springen, sondern der hatte eben die Idee, ich mach's komplett anders und ich springe mit dem Rücken zuerst über die Hochsprunglatte. Und er hatte es als erstes seinem Trainer erzählt und der Trainer hat zu ihm gesagt, also Dick, wenn du das wirklich machen willst, das ist kein Hochsprung mehr, dann gehst du zum Zirkus. Oh. Also sogar sein Trainer, also ein Fachmensch, ein Experte, konnte das nicht nachvollziehen und hat gesagt, also das wird nicht funktionieren. Und dann haben die das alle sehr kritisch beäugt, die Trainer, die Kollegen, die Journalisten. Aber 1968 hat er damit die Olympischen Spiele gewonnen. Und mit dem sogenannten Fosbury Flop. Und heutzutage benutzt jeder Hochspringer den Fosbury Flop. Und das Faszinierende an diesem Musterwechsel ist, dieser Richard Fosbury, der wurde ja nicht dazu gezwungen. Also da gab es keinen exogenen Schock auf das System, wo er gesagt hat, oh, jetzt muss ich was tun. Sondern der hat einfach gesagt, ich mach das. Und witzigerweise hat in den 70ern er dann das Hochspringen aufgehört und hat wieder einen Musterwechsel gemacht. Also das weiß keiner. Der hat dann Maschinenbau studiert, dann hat er eine Firma geleitet und irgendwann hat er sich gesagt, ach ja, jetzt habe ich da keine Lust mehr, jetzt mache ich was anderes. Also der hatte anscheinend die Fähigkeit zum mehrfachen Musterwechsel als Mensch, was ich total faszinierend finde. Also den musste man nicht zwingen, jetzt kommt die Krise etc. Ich habe eine neue Idee und mache das. Also auch da ist dieser Richard Fosbury für mich ein Vorbild.
Ich schätze mal, bei Big Fives war sehr, sehr stark ausgeprägt bei Offenheit fürs Neue.
Wahrscheinlich, ja.
Aber deine Botschaft im Buch war ja, dass man so einen Musterwechsel auch für die deutsche Wirtschaft braucht. Und ich war da insofern sehr fasziniert, als du von Tatortfolgen geschrieben hast, dass 10% aller Verbrechen bei so einem Tatort durch Unternehmer, quasi durch bösen Kapitalisten vollzogen werden. Das ist ja eine super spannende Statistik, das war mir gar nicht bewusst. Wenn man dann aber bedenkt, dass, ich weiß nicht, du hast glaube auch 90, ich habe jetzt irgendwo gelesen, 92% der öffentlich-rechtlichen Medien durch Rot-Rot-Grün, glaube ich, dominiert werden, die ein anderes Narrativ in Bezug auf Kapitalismus haben, dann ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass da mit diesem Narrativ unterschwellig gespielt wird.
Ja, also dieses Tatort-Beispiel oder dieses andere, das war so eine Umfrage unter ARD-Volontären, was wählen sie? Und 92% würden halt Rot-Grün wählen. Das sind jetzt eher so natürlich Momentaufnahmen. Aber ich zitiere zum Beispiel in meinem Buch auch einen Medienwissenschaftler, der zu diesen Sachverhalten dann sagt, ja, aber das ist ja völlig normal, das ist ja völlig okay. Ne? Also Leute, die schreiben, Leute, die im Fernsehen produzieren, das ist eher so, das sind junge Leute, das sind urbane Leute, die sind eher so links und so öko. Und das ist ja völlig okay, dass praktisch das Fernsehen und der Rundfunk links geprägt sind. Und letztens war ja Niedersachsenwahl und ich habe da zufällig die ARD eingeschalten und da war dieser Moderator in der ARD und der hatte am Tisch den Stefan Weil, diesen Ministerpräsidenten, also der ist ja von der SPD und daneben war die Grüne, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie hieß, die Spitzenkandidatin. Und dann sagte der Moderator in einem Satz, naja, und es wird jetzt ja wieder Rot-Grün werden, nicht wahr? Und dann habe ich gedacht, Moment mal, wieso sagt der Moderator etwas über die Koalition? Das ist doch gar nicht sein Job, der muss doch eigentlich neutral fragen, was jetzt passiert. Und dann irgendwann später sagt der Moderator, ja, die große Koalition ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei. Und ich dachte, Moment mal, was soll denn das? Also du merkst schon, dass meiner Meinung nach, die Mitte links-grüne Perspektive überwiegt. Und mir fehlt so ein bisschen das Format vom alten Frontal 21 oder vom alten Frontal Ende der 90er mit Hause und Kienzle, wo es ja eben ein offizielles Format war. Der eine war rechts, der andere war links, ja, also konservativ und bisschen sozial-ökologisch. Mhm. Und beide haben ihre Argumente ausgetauscht. Und beide konnten gleichberechtigt ihre Meinung dem Publikum präsentieren. Und das Publikum, das wurde nicht belehrt oder nicht in eine Richtung geschubst, sondern konnte sich selber eine Meinung bilden. Und solche Pro-Kontra, solche gleichwertigen Gegenläufigkeiten bräuchten wir einfach mehr in der Medienlandschaft. Und das ist halt eine Aussage jetzt dieses Kapitels in dem Buch.
Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Mhm. Markus, aber das heißt Kapitalismus, jetzt sagen wir soziale Marktwirtschaft, jetzt müssen wir nicht absolut amerikanische Art des Kapitalismus in den Mund nehmen, aber so Kapitalismus hat per se einen enormen Wohlstand gebracht und alle linkssozialistisch geprägte Entwicklungen haben eigentlich Totschlag und Armut gebracht. Es gibt ja kein einziges Land, das sozialistisch geführt ist, wo man in gewisser Art und Weise Wohlstand hat. Ja, warum genießt Kapitalismus so einen schlechten Ruf? Ja, vor allem jetzt sagen wir in der sozialen Marktwirtschaft, wo man eigentlich so gut gelenkten Kapitalismus hat. Ja.
Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich denke ja, dass die Deutschen so ein neurotisches Verhältnis zum Kapitalismus haben. Und zwar, ich will es kurz erklären, was ich damit meine. Auf der einen Seite möchten wir, dass der Kapitalismus bzw. die Wirtschaft da ist, um uns mit Waren und Dienstleistungen zu versorgen. Also wir wollen unsere iPhones kaufen, wir wollen Turnschuhe kaufen, wir wollen Gas und Strom und dafür sollen Unternehmen zuständig sein. Also wir wollen eigentlich, dass die Wirtschaft uns versorgt. So, aber auf der anderen Seite halten wir die Wirtschaft eher für so eine Art notwendiges Übel. Also ich bezeichne das in dem Buch bisschen so als den Onkel, den muss man zu Weihnachten einladen, aber man will ihn eigentlich nicht einladen, weil der trinkt immer so viel und dann wird er so ausfällig und man schämt sich eigentlich für diesen Onkel und man will ihn eigentlich gar nicht dabei haben, aber man braucht ihn irgendwie, er gehört halt zur Familie. Ja.
Und der bezahlt zufällig noch die Miete und bringt auch tolle Geschenke. Ja,
ja genau. Ja, also das ist, also die Wirtschaft hat bei uns immer ein bisschen sowas Anrüchiges. Ne?
Oder aber warum? Vom Narrativ, wo kommt das denn her? Ich meine, der Wohlstand ist ja unbestritten da.
Ich weiß es nicht. Also vielleicht kommt es aus dem von den 68ern. Ich kann es mir auch tatsächlich im letzten nicht erklären. Im angelsächsischen Raum, die natürlich auch eine härtere Gangart des Kapitalismus fahren, da sieht es ein bisschen anders aus. Die haben auch ihre Probleme damit. Aber bei uns in Deutschland weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube das als ich glaube das tatsächlich wahrzunehmen, dass es so ist.
Und ich glaube, wenn man jetzt bedenkt, dass der Staat immer mehr gerufen wird, alle Probleme zu lösen. Ja, und ich meine, bis jetzt hat, glaube ich, die Politik selten Wohlstand erzeugt. Ja. Die verteilen meistens nur etwas, was die anderen erzeugen. Ja. Aber aktuell erhofft man sich, dass der Staat alles lösen kann. In einer komplexen Welt ist das extrem schwierig, weil die Planwirtschaft funktioniert leider nicht.
Ja. Da fällt mir jetzt doch vielleicht noch eine Antwort auf diese Frage ein, warum das hier so ist. Ah, das ist damit verknüpft. Ich glaube, für den deutschen Staat, also Bund, Land, Kommunen arbeiten ungefähr, ich glaube, 10 Millionen Leute. Wir haben ungefähr 40 Millionen
Erwerbstätige.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Dazu kommen dann noch Beamte etc. Also was ich damit sagen will, wir haben eigentlich zwei Gruppen von Erwerbstätigen. Die einen, die ökonomische Risiken tragen, die anderen, die das nicht tun, indem sie zum Beispiel verbeamtet sind oder im Gegenteil jetzt keinen Job haben. Die müssen ja auch versorgt werden vom Staat, Arbeitslosengeld und so weiter. Und ich glaube, dass die Masse der Menschen, die Entscheidungen treffen im politischen System und im ökonomischen System, dass die Masse der Menschen, die diese Entscheidungen treffen und gleichzeitig kein ökonomisches Risiko tragen, zunimmt.
Also skin in the game fehlt sozusagen. Ja?
Richtig. Die Engländer sagen, to have skin in the game, ne? Also wo wirklich was auf dem Spiel steht. Und wenn ich zum Beispiel lebenslang versorgt bin als Lehrer, als Beamter, als Politiker, wenn ich kein ökonomisches Risiko trage, ich gewöhne mich ja an diese Wahrnehmung meiner Realität. Und ich glaube schon, dass das Einfluss darauf hat, wie ich dann auch Entscheidungen für andere Menschen treffe, weil ich mich vielleicht gar nicht mehr so in die Leute reinversetzen kann, also tatsächlich Geld selbst verdienen zu müssen, jederzeit kündbar zu sein, unternehmerisches Risiko zu tragen. Ich glaube, das macht was mit dir, wenn du als Spitzenpolitiker, jetzt ohne auf die jetzt draufhauen zu wollen, aber wenn du jeden Monat 9.000 oder 10.000 Euro einfach zur Verfügung hast, und dir denkst, ja, ich habe jetzt eigentlich absehbar kein ökonomisches Risiko mehr und wenn ich rausgehe, werde ich halt Lobbyist oder was auch immer, dass das vielleicht deine Entscheidungsfähigkeit oder dein Bild von der Welt beeinflusst.
Super interessant. Und da ist natürlich die Frage, wie stellt man sich in so eine Welt auf? Ich fand, du hast auch den Heinz von Förster zitiert. Ja, Handel steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Ich habe das jetzt bei Professor Dörner mit dieser Effizienzdivergenz aufgegriffen, dass er mit jedem Schritt Anzahl der Optionen zu erhöhen. Ich wusste gar nicht, dass das auf Kybernetik zurückgeht. Aber das ist, glaube ich, in heutiger Zeit, wo du manchmal auf Sicht fährst, eine sehr gute Heuristik, ja, zu versuchen, mit jedem Schritt einfach darauf zu achten, die Anzahl der Optionen zu erhöhen, nicht zu reduzieren. Ja.
Ja. Es gibt dann ganz, ganz tolles Buch, Die Logik des Misslingens.
Ja, genau. Ich habe mit Professor Dörner auch ein Interview geführt. Ja, das ist, ja, kann ja. ich echt empfehlen.
Das ist ja von ihm. Und im Endeffekt geht es darum, wie entscheide ich in komplexen Situationen. Und da haben, glaube ich, jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, die Leute am besten abgeschnitten, die eher kleine Stellschrauben verändert haben, abgewartet haben, dann die kleine Stellschraube hier, die kleine Stellschraube da. Also nicht diesen super großen Schnitt in eine Richtung. Also wir sollten eigentlich aus solchen kleinen Experimenten viel mehr lernen. Also solche Erkenntnisse müssten eigentlich rein, zum Beispiel in den politischen Betrieb, um auch die Entscheidungsfindung im politischen Apparat zu beeinflussen. Ja, also was machen wir jetzt mit den Atomkraftwerken? Was machen wir mit den Energieversorgung? Was ist unsere strategische Positionierung gegenüber zum Beispiel Ukraine und Russland? Also diese Ergebnisse aus dem Lernen in komplexen Systemen, das sollte eigentlich auch Pflichtfach sein für alle Menschen, die so große Verantwortung tragen.
Mhm. Ja, und ich glaube, was Professor Dörner sagt, dass die positiven Effekte sind meistens sehr kurzfristig sichtbar, deswegen verfallen viele Politiker in so einen Aktionismus. Ja. Die negativen Effekte haben meistens einen sehr, sehr langfristigen Effekt, wie zum Beispiel Abschaltung der Atomkraftwerke damals war eine super PR-Kampagne, ja, und hat also einen positiven Effekt gehabt, kurzfristig. Jetzt haben wir sozusagen langfristige Effekte zu abzuwägen, die erst später sichtbar sind. Deswegen ist es so schwierig, auch die Prognosen auf die Zukunft zu treffen.
Richtig, ja. Also deswegen, ich mag den Begriff der Technikfolgenabschätzung. Das gab es ja früher Technikfolgenabschätzung. Das ist, gibt's ja so ein Bundesamt dafür. Das heißt wirklich, ich will jetzt nicht lügen oder so, aber es gibt ein Amt, das widmet sich dieser Sache der sogenannten Technikfolgenabschätzung. Also angenommen, du schaltest alle Atomkraftwerke ab, was passiert denn da? Oder angenommen, du investierst in Fracking. Was würde denn passieren, wenn wir Fracking in Deutschland umsetzen? Rein technologisch, forschungsmäßig, so. Und wir sollten viel mehr in so eine Technikfolgenabschätzung wieder investieren, die, und jetzt schließt sich der Bogen, bitte rational erfolgt und nicht emotional ideologisch. Auch bei diesen großen Themen, die wir gerade diskutieren, AKW etc., Energie, Ukraine, was auch immer, es wird viel zu viel emotional ideologisch diskutiert und viel, meiner Meinung nach, kommt die rationale Seite da ein bisschen zu kurz.
Über Ideologien und moralische Keule haben wir auch gesprochen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt. Worüber du noch sprichst, und das fand ich auch sehr, sehr gut, das Thema Vertrauen. Ja, und ich weiß nicht, ob das dein Zitat ist, aber Vertrauen ist der Zwilling der Verantwortung.
Das ist mein Zitat, ja.
Ja, ich fand das richtig stark. Während Verantwortung eine Haltung gegenüber der Arbeit darstellt, ist Vertrauen eine Haltung gegenüber den Menschen.
Ja.
Für dich spielt auch Vertrauen auch im Kontext des New Work-Ansatzes eine große Rolle. Für uns ist das essentielle Basis für ein erfolgreiches Wirtschaften im unsicheren Umfeld. Ja. Mhm. Wie hast du das aufgegriffen, beziehungsweise wie würdest du das gestalten? Wie erzeugt man Vertrauen in einem Unternehmen? Weil das ist ja nicht nur durch Appelle möglich. Ja.
Ja. Ich glaube, die Holländer sind's, die haben ein Sprichwort, das heißt, Vertrauen kommt zu Fuß, aber flieht zu Pferde. Also du brauchst Vertrauen, kommt zu Fuß, aber flieht zu Pferde. Das heißt, es braucht lange, um Vertrauen aufzubauen, aber Vertrauen schnell. Kann schnell zerstört werden. Das bedeutet, wie baue ich denn Vertrauen auf in Unternehmen? Ich muss Menschen Gelegenheit geben, über längere Zeit miteinander zu arbeiten, auf eine Art, dass sie Vertrauen aufbauen können. Also es ist zum Beispiel so, man hat festgestellt, dass Menschen im virtuellen Raum weniger und schlechter Beziehungen zueinander aufbauen, als wenn sie live, also
physische Begegnungen, ja.
Als wenn sie sich physisch begegnen. Das heißt für mich als Unternehmen, wenn ich mir überlege, wie setze ich jetzt meine Personalprozesse auf etc. Ich würde schon mal dafür sorgen, dass Menschen Gelegenheit bekommen, in Person miteinander zu arbeiten und nicht nur virtuell. Es ist für uns Menschen evolutionär wichtig, uns live zu begegnen, um Vertrauen aufzubauen. Das ist so eine erste Grunderkenntnis.
Aber ist auch eine erste Spaltungsthese, die man bei LinkedIn einfach platzieren kann. Und da kriegt man auch Shitstorm, wenn man sagt, aha, du bist ja gegen Homeoffice, ja, und so fort und so.
Nee, ich bin gar nicht gegen Homeoffice, sondern da kommt wieder die Selbstregulierung des Systems dazu, also von Unternehmen. Jedes Unternehmen ist gefragt, wie kann ich denn jetzt das, also die Mischung aus Homeoffice und Vorortpräsenz, wie kann ich das denn klug gestalten? muss ich wirklich jetzt als Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern sagen, Montag und Dienstag kommt ihr alle ins Office? Das wäre ja die ultimative Brechstange. Das machen auch die Leute nicht mehr mit. Aber ich kann das ja runterregeln bis zum Thema, ihr seid ein Team von 6 Leuten, ihr macht das jetzt untereinander aus. Die einzige Bedingung, die Wertschöpfung darf nicht negativ beeinflusst werden, weil ihr 6 Leute, ihr arbeitet ihr anderen 6 Leuten zu und so weiter. Aber ich habe da Vertrauen in die Menschen, dass sie das regulieren können. Ich habe ja in meinem eigenen Podcast jetzt letztens diesen Klinikleiter interviewt von den Waldkliniken Eisenberg. Und da regulieren sich über 300 Pflegekräfte, regulieren sich über ein Jahr, die machen die Jahresplanung ohne Führungskräfte, über 300 Pflegekräfte nur über eine App. Und da gibt's kein Streit, kein irgendwas, sondern dieses System funktioniert über diese App so gut, dass die Führungskräfte, die müssen sich nicht mehr um Urlaube kümmern, nicht mehr um Vertretungen kümmern etc. Das machen die Pflegekräfte alles selber. Also Selbstregulation ist möglich, wenn ins System Vertrauen gegeben wird und diese Menschen auch lernen, mit dem ihnen gegebenen Vertrauen richtig umzugehen.
Aber da unterscheidest du auch zwischen Regeln und Prinzipien. Ja, und das ist, glaube ich, ganz feiner, aber wichtiger Unterschied. Ja,
ja, denn ich bleibe mal bei diesem App-Beispiel. Das Arbeitsprinzip heißt, erledigt eure Dienstpläne über diese App und nicht Regel 1, Regel 2, Regel 3 und das kippen wir jetzt da rein, sondern macht das selber. Denn was ich ein bisschen rausarbeite, auch im Buch, ist, der Unterschied zwischen Regeln und Prinzipien ist folgender. Eine Regel ist eine fixe Vereinbarung, die mir aber auch die Verantwortung abnimmt. Ich kann im Zweifelsfall immer sagen, aber die Regel, die hat's ja gesagt. Die Regel war ja so. Also es ist, ne, ich würde es ja gern anders machen, aber die Regel des Systems ist ja so und so. Ein Prinzip ist eine unscharfe Vereinbarung, die die Verantwortung bei mir lässt. Ich habe im Rahmen dieses Prinzips immer die Möglichkeit, mich in eine Richtung zu entscheiden oder in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich nur Prinzipien habe, fördert das die Übernahme von Eigenverantwortung. Und das brauchen wir in Unternehmen, weil wir werden immer häufiger mit Situationen konfrontiert, wo traditionelle Regeln, wie ich mich verhalten soll, was ich tun soll, was ich brauche etc., wo das nicht mehr greift und wir eher lose Prinzipien brauchen, innerhalb dieses Prinzipienrahmens kann ich dann unterschiedliche Entscheidungswege einschlagen.
Okay, kommt mir sehr, sehr entgegen. Ich meine, ich versuche sogar mein eigenes Leben prinzipienorientiert aufzubauen und mich im Kontext der Prinzipien zu entwickeln. Deswegen, du erwähnst auch in deinem Buch ein sehr spannendes Thema, was wir jetzt aktuell beobachten. Das ist die aktuelle Generation der jungen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt auch kommen. Und ich habe bei dir den Begriff aufgegriffen, den ich bis jetzt nie gehört hatte, die resignative Reife.
Ja, also die resignative Reife ist ein Entwicklungspunkt, den jeder Mensch irgendwann erreicht. Resignative Reife bedeutet, ich kann relativ zuverlässig einschätzen, was ich kann, was ich nicht kann. Und ich habe auch solche Fähigkeiten entwickelt, wie zum Beispiel Frustrationstoleranz oder dass ich eine bestimmte Weile Anstrengungen und Entbehrungen auf mich nehme, um dann irgendwann den Erfolg zu haben. Das bedeutet resignative Reife. Und diese resignative Reife, was ich beobachte, die verlagert sich in unseren Biografien von den jungen Menschen immer weiter nach hinten. Also wenn früher Menschen mit 19 oder 21 diese resignative Reife erreichten, dann haben immer mehr junge Menschen mit 24, 26, manchmal 28 diese resignative Reife erreicht. Was heißt es ganz praktisch? Es gibt immer mehr junge Menschen, die gehen in den Arbeitsprozess und dann ist es vielleicht nicht das, was sie sich vorstellen, dann kündigen sie nach einem halben Jahr und dann machen sie den zweiten Job. Und dann kündigen sie auch wieder nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr. Mhm. Und irgendwann kommen sie drauf, ja, der Job ist gar nicht das Problem, sondern meine Frustrationstoleranz ist das Problem. Oder dass ich mich auch mal auf andere Leute einstellen muss, die jetzt nicht unbedingt so ticken wie ich. Also im Grunde muss der Arbeitsmarkt jetzt ausbaden, was wir in der Entwicklung der jungen Menschen in Familie und Schule und Bildungswesen versäumen. Das ist nicht ihre Schuld, sondern wir haben für diese jungen Leute ein System gebaut, eine Welt gebaut, die sie daran hindert, diese resignative Reife früh genug zu entwickeln.
Das ist der Erziehungsrahmen, der ein anderer ist aktuell?
Erziehung auch. Also wir sprechen ja mittlerweile von der Generation Projektkind. Also die Eltern haben das Kind als Projekt gesehen und das Kind kriegt das und das Kind kriegt das und das Kind steht im Mittelpunkt. Und dieser Begriff der Helikoptereltern, das ist ja alles schon durchdekliniert, schon fast ins Klischeehafte. Aber auch in der Popkultur gibt es ein wahnsinnig interessantes Phänomen. Nur ein Beispiel. Es gibt ja alte Star Wars Filme aus den 70er und 80ern und es gibt neue Star Wars Filme. So. Mhm. In den alten Star Wars Filmen gab es den Helden, diesen Luke Skywalker, der sich auf den Weg da zur Macht macht und der muss dann üben und trainieren und dann kriegt er diesen Yoda-Meister mit den spitzen Ohren und der muss wahnsinnig ackern und dann verliert er sogar seine Hand und so weiter. Und aber am Ende besiegt er praktisch das Dunkle in sich und dann alles geht gut aus und so weiter. So. In den neuen Filmen ist es eine Heldin, die Rey. Und wenn man sich die Filme anschaut, die kann diese Macht einfach so. Die hat die einfach. Also in ihrem ersten Schwertkampf, ja, die entwaffnet da diesen dunklen Lord und so. Die muss sich gar nicht mal bemühen. Also der damals in den 80ern wurde popkulturell transportiert, diese Figur Luke Skywalker, die muss ja fast schon leiden, die muss arbeiten, die muss sich diese Dinge erkämpfen. Und diese neue Heldenfigur, Rey, die kann das einfach. Ja, und was in dieser Figur transportiert wird, ist im Grunde, musst du nicht mehr kämpfen. Du musst auch nicht mehr lange leiden, sondern du hast es einfach. Ja, so. Also mit diesem Heldenbild identifizieren sich natürlich auch Leute, das wird alles aber unbewusst transportiert. Also so moderne popkulturelle Helden, junge Menschen, die können einfach irgendwelche Sachen. Also genau diese jungen Superhelden auf der Leinwand, die können das einfach, die entdecken das. Ja.
Markus, das ist aber eine gefährliche Entwicklung, weil du hast ja, glaube ich, auch irgendwo erwähnt, dass der Leistungsgedanke stirbt. Ist das nicht so, dass durch solche Narrative wir so ein Aussterben der Performance-Orientierung haben?
Sehe ich so, ja. Okay. Denn was dann passiert, meiner Meinung nach, ist Folgendes. Wenn ich aufwachse mit dem unterbewussten Gedanken, dass mir Dinge zufliegen, ja, ich nicht mehr hart dafür arbeiten muss, wenn das nicht funktioniert, dann schaue ich nicht nach innen und überlege, was muss ich entwickeln, sondern ich schaue nach außen, ja, dann muss ich mein Umfeld verändern.
Opferhaltung kommt auch ein bisschen zum Tragen dann.
Ja, ja, also dann haben die Leute einfach noch nicht erkannt, wie geil ich bin. Dann brauche ich ein anderes Umfeld.
Ja. Markus, aber das ist ja Carol Dweck, hat das ja, glaube ich, in ihrem Buch Mindset sehr, sehr gut dargestellt. Das ist der Unterschied zwischen Fixed and Growth Mindset. Und es gibt, glaube ich, Angela Duckworth, sie hat dann die Muster der erfolgreichen Menschen analysiert und es gab ja natürlich immer Intelligenz und so weiter, aber der wesentliche Unterschied war das Durchhaltevermögen, Grit. Mhm. Ja, und das ist ja genau das mit Skywalker, was man da zum Ausdruck bringt, das Narrativ des Dranbleibens, ja, des Durchhaltevermögens, fürs Ziel zu kämpfen, ja, weil ansonsten man nie da ankommt. Und das wird zurzeit, ich meine, wenn du jetzt postest, Hard Work, da wirst du auch ja ein bisschen angegriffen, weil man muss nicht hart arbeiten, sondern smart arbeiten. Ja. Und ja. Alle, die hart arbeiten, sind blöd. Ja.
wir erleben ja gerade in Unternehmen ein bisschen so diesen Kulturkampf, da kommen jetzt die jungen Leute rein und die können aufgrund der Tatsache, dass es so wenig junge Leute gibt, die die Arbeit machen, können die natürlich tolle Bedingungen stellen, ne? Also gutes Gehalt, gute Bedingungen, gute Leistungen, Rewards etc. Und dann haben wir das Problem, dass irgendjemand, der 45, 55 ist, sagt, da kommt jetzt so ein junger Hüpfer und der kriegt das alles. Und ich musste 20 Jahre arbeiten, um die gleichen Benefits zu bekommen. Ich glaube, dass dieser Konflikt weniger scharf wäre, wenn die Alten, sage ich jetzt mal, bei den Jungen dieses Growth-Mindset feststellen könnten. Mhm. Ich glaube, dann wäre das akzeptierter, dass die Jungen schon reinkommen und sagen, okay, gut, kriegst ein gutes Gehalt, mehr als ich, bla bla bla. Aber ich nehme auch bei dir wahr, lieber junger Mensch, du willst was reißen, du willst was verändern. Ich glaube, das würde diesen Verteilungskonflikt, diesen Generationskonflikt ein bisschen entschärfen.
Ja, du sprichst auch von einem sogenannten psychologischen Vertrag, den man mit dem Arbeitgeber abschließt. Ja, fand ich auch ein super interessantes Phänomen, wie du das beschreibst. Wo liegt denn der Unterschied zwischen klassischem sozusagen Entlohnungsvertrag und dem psychologischen Vertrag?
Also der klassische Vertrag wird auf dem Tisch geschlossen. Da steht alles drin, was offensichtlich ist. Also wo du arbeitest, wie lange du arbeitest, wie viel Geld du bekommst, wer deine Führungskraft ist und so weiter. So, der psychologische Arbeitsvertrag wird unter dem Tisch geschlossen, meistens unbewusst. Also der psychologische Arbeitsvertrag, der regelt im Grunde die gegenseitigen Erwartungen. Also die gegenseitigen Erwartungen an Leistung, Fairness, Kollegialität, Respekt und er wird aber in der Regel nicht bewusst besprochen. Und das ist ein großes Risiko, weil du kennst wahrscheinlich auch diesen Spruch, man nimmt eine Stelle an wegen der Aufgabe, aber man geht wegen der Führungskraft. So. Mhm. Und im Grunde sagt dieser Spruch nichts anderes als, ich komme wegen dem tollen, geregelten Arbeitsvertrag, aber ich gehe wegen dem gebrochenen psychologischen Arbeitsvertrag. Also meine Empfehlung an Unternehmen wäre, diesen psychologischen Arbeitsvertrag schon in der Bewerbungsphase zu thematisieren. Also auch ich als Führungskraft, der dich jetzt einstellt, was erwarte ich von dir an Zusammenarbeit, was erwarte ich von dir an Kollegialität, was bin ich bereit, dir entgegenzubringen, in welchem Zeitfenster stehe ich zur Verfügung, also was ist mein Arbeitsstil, was ist mein Führungsstil, einfach damit man tatsächlich in der Bewerbungsphase schon ein bisschen drüber spricht, damit möglichst viele Punkte dieses psychologischen Arbeitsvertrags einfach geklärt sind.
Weil die informellen Aspekte, die man nicht niederschreibt, sondern die drumherum passieren. Ja.
Ja, und das ist dann ein Risiko. Es kann sich gut entwickeln, aber es kann sich auch schlecht entwickeln. Und wir alle kennen diese Gallup-Studien, die sagen ja jedes Jahr das Gleiche. Die Leute sind nicht emotional engagiert oder manche haben auch innerlich gekündigt. Und man könnte dieses Risiko oder diese schlechten Ergebnisse schon meiner Meinung nach dadurch reduzieren, dass man sich auch um diesen psychologischen Arbeitsvertrag kümmert.
Sehr, sehr systematisch einfach, ja, um einfach Erwartungsmanagement am Anfang zu betreiben und nicht dann am Ende bei der Kündigung von einer oder von der anderen Seite.
Ganz genau. Und dafür muss ich halt als Führungskraft meinen Finger so am Puls haben. Ne? Was ist beim Mitarbeiter los? Also ich kann mich auch nicht hinstellen und einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch führen, sondern ich muss wirklich öfter den Kontakt halten. Ich muss da wirklich Beziehungen pflegen, ja? Also Beziehungspflege, auch sehr, sehr wichtige Kompetenz für Führungskräfte.
Was hältst du dann von den anonymen Befragungen bei Mitarbeitern?
Also es kann sinnvoll sein, aber was zum Beispiel dazugehört zu so einer anonymen Befragung ist, dass der Mitarbeiter schon weiß, es wird etwas mit den Interviews oder mit den Ergebnissen gemacht. Denn wenn ich in einer Firma arbeite, von wo ich weiß, also egal was rauskommt, da passiert sowieso nichts, oder die Ergebnisse, die landen im Giftschrank, dann kann ich auch die Ergebnisse nicht verwerten, weil ich dann davon ausgehen muss, dass die Mitarbeiter halt einfach irgendwas anklicken oder überhaupt die Response Rate, also diese die Antwortrate einfach nicht aussagekräftig ist.
Aber dein Ansatz, einfach am Puls der Beziehungen zu sein, auch als Führungskraft und vor allem, ich glaube, den Menschen die Möglichkeit zu geben, offen darüber zu reden, was denen passt und was denen nicht passt, das ist, glaube ich, die hohe Kunst des Vertrauens, ja, weil dass du keinen köpfst, wenn da die Kritik aufkommt.
Ja. Also wir haben ja auch zwei Tools, die wir anwenden, also gerade im Bereich New Work, also den New Work Check. Das ist ja auch ein Online-Befragungstool oder den Organisationscheck, der ist jetzt eher allgemein. Aber wir setzen das wirklich punktuell ein, um die allgemeine Lage mal ein bisschen aufzufassen. Ne? Und danach gehen wir mit den Leuten ins Sparring, um wirklich diesen um die Beziehungen abzuklären, um Beziehungen aufzubauen, um rauszukriegen, wo liegen denn tatsächlich die Schmerzpunkte. Mhm. Und ein großer Schmerzpunkt ist eben in der Regel tatsächlich, dass man die Beziehung, also im Führungssystem, also nicht zu den Kollegen, da hat man ja Kontakt, aber dass die Beziehungen im Führungssystem schwach sind, dass jeder ein bisschen auf seiner eigenen Herdplatte kocht. Dass man zwar eine Führungsstruktur hat und man hat Führungsverantwortung, aber dass das Führungssystem an sich keine Beziehungen pflegt. Und das ist heutzutage ein großer Schwachpunkt, weil nur so kann ich als Führungsmannschaft herauskriegen, wie machst du das? Kann ich von dir was lernen? Kannst du von mir was lernen? Wie funktioniert es bei dir? Wo sind gerade bei dir die Schmerzpunkte? Und also für Beziehungen im Führungssystem sind wirklich auch ganz, ganz wichtig.
Okay, super, Markus. Vielleicht zum Abschluss ein paar Standardfragen, die ich sehr gerne stelle. Gab es zuletzt oder in deinem ganzen Leben ein Buch, das dich so inspiriert hat, dass das den Fluss deines Lebens beeinflusst hat?
Da muss ich kurz nachdenken.
Oder ein Buch, was du auf jeden Fall empfehlen würdest zu lesen, jedem.
Also ein Buch, was mich tatsächlich lange beeinflusst hat und was ich auch eher empfehlen würde, das ist kein Businessbuch, sondern das ist tatsächlich das Buch Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ist eigentlich ein Kinderbuch, aber ich habe es bestimmt 4-5 Mal gelesen, weil ich könnte jetzt noch irgendwelche schlauen Sätze sagen, aber es geht eigentlich um,
aber
wie entwickeln sich Geschichten und dass Geschichten eigentlich niemals zu Ende sind und dass man mit Kreativität auch Krisen überwinden kann, ja, das Nichts, das graue Nichts, wie es in diesem Buch heißt. Es enthält eigentlich alle großen Themen des menschlichen Lebens, also Verlust, Abenteuer, Freundschaft, Leid und das alles auf eine Art, die mich als Kind schon wahnsinnig inspiriert hat. Und ich habe das Buch auch noch öfter gelesen, auch als Erwachsener habe ich es gelesen. Also das kann ich tatsächlich empfehlen. Ja.
Danke. Ungewöhnliche Empfehlung, aber kann ich gut nachvollziehen. Markus, was würdest du dem 20-jährigen Markus mit deinem ganzen Erfahrungsschatz des Lebens empfehlen? Anders zu machen oder vielleicht zu bestätigen?
Ich würde mich mehr bemühen, Dinge positiv zu sehen. Also ich war ganz lange auf der negativen Spur unterwegs, weil es hat biografische Gründe. Und ich hätte früher angefangen, an mir zu arbeiten, dass ich Dinge lösungsorientiert betrachte und dass ich sie positiver sehe. Ja.
Okay. Und dann die letzte Frage. Was ist Sinn des Lebens für dich? Du hast ja ein paar Mal Frankl zitiert. Mhm. Wo siehst du den Sinn des Lebens?
Also für mich ist der Sinn des Lebens, mich so anzustrengen, dass die Welt ein bisschen besser ist, wenn ich sterbe. Das ist für mich der ganz persönliche Sinn des Lebens.
Schön. Super. Vielen herzlichen Dank für ein tolles Gespräch, lieber Markus.
Danke, hat mir auch sehr gut gefallen, auch die tollen Fragen.
Danke dir.
Thank you.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.